Offside.
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 Infos des DBSV Jugendclub.
Hallo, viele von euch kennen sicherlich oder wissen, was ein Nystagmus ist, ein Augenzittern, das viele blinde und sehbehinderte Menschen haben. Und jetzt will die Tontechnikstudentin Annika Werner den Nystagmus vertonen oder sonifizieren. Und mit ihr bin ich jetzt per Zoom verbunden. Hallo Annika.
Hallo, dankeschön.
Ja, das ist ja ein sehr spannendes Projekt, es klingt sehr spannend. Bevor wir jetzt darüber sprechen, wie man den Nystagmus sich vertont vorstellen kann, stell doch erstmal dich vor. Also wer bist du und was genau studierst du da und wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Genau, mein Name ist Annika, ich bin 23 Jahre alt und ich studiere an der University West London, also UWL, über die Deutsche POP, das ist eine deutsche Schule, Music Technology Specialist, was so übersetzt mehr oder weniger Tontechnik bedeutet. Und wir haben da verschiedene Module und dieses Semester haben wir ein Modul, das nennt sich Experimental Sound. Das ist jetzt immer erstmal ein bisschen missverständlich, aber im Endeffekt geht es dann nicht darum, irgendwelche komischen Geräuschkulissen zu kreieren, sondern es geht darum, ein Projekt darzustellen, was eben unterschiedliche Klänge sein können, was aber meistens auch einen Zweck hat. Also es ist vergleichbar mit moderner Kunst. Es ist auf den ersten Blick meistens nicht ganz ersichtlich. Wenn man dann aber ins Detail geht, kommt man meistens der Sache auf die Spur. Und ich habe Nystagmus und habe gedacht, es wäre doch eigentlich sehr interessant, dieses Augenzittern als Grundlage für mein Projekt zu nutzen.
Okay, ich habe noch mal eine Zwischenfrage, und zwar, ich bin ja selbst blind, ich habe auch einen Nystagmus, aber kriege selbst davon überhaupt nichts mit. Also das sieht man nur, wenn man mir quasi in die Augen guckt. Und du hast ja, glaube ich, einen Sehrest. Bekommt man denn als sehbehinderter Mensch selber da was davon mit?
Das kommt wahrscheinlich sehr auf den Nystagmus-Typ drauf an. Also es gibt ja auch drei verschiedene. Ne? Es gibt ja den angeborenen, dann gibt es noch den pendelnden und dann gibt es noch der Requirende, glaube ich, also der Angeborene, das ist der, den ich habe, da kriegt man das meistens selbst auch nicht so sehr mit, weil man das ja schon von Geburt auf kennt und sich dementsprechend auch das Gehirn daran gewöhnt hat, dass man ein Augenzittern hat. Ich kriege es nur insofern mit, dass ich dann schlechter sehe. Also wenn ich jetzt den Nystagmus gerade nicht habe, also wenn er gerade nicht so stark ist, dann ist meine Sehleistung besser, als wenn der Nystagmus stark auftritt. Das ist das, was ich mitbekomme. Und ich habe halt auch ein bisschen Gleichgewichtsstörungen manchmal. Das sind so die Sachen, daran erkenne ich das. Ich merke selber das jetzt aber auch nicht bewusst, dass ich ein Augenzittern habe.
Okay, und wie bist du, gut, du hast jetzt von diesem Modul gesprochen, Experimental Sound, aber wie kommst du denn auf die Idee, ein rein visuelles Phänomen in Ton umzusetzen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, meine allererste Idee war, ich will das Leuten versuchen, anders zu erklären als über den visuellen Weg. Weil, wie du schon meintest, man sieht das ja eigentlich nur, aber erstens haben nicht alle die Möglichkeit, das zu sehen, also wie zum Beispiel blinde Menschen, die einfach gar nicht unbedingt in der Lage sind, das zu sehen. Man kann das zwar auch spüren zu einem gewissen Punkt, aber das gestaltet sich manchmal ein bisschen schwierig. Und als zweites fand ich es einfach auch mal eine interessante Möglichkeit, so Daten in Ton umzuwandeln. Ich habe mir da ein Vorbild gesucht, Thomas Herrmann heißt der, und der hat in der Gehirnforschung, also der hat EEGs analysiert und diese EEGs dann in Klang umgewandelt. Und das fand ich einfach sehr interessant, weil es einfach mal was anderes ist, als immer nur so einen Graphen zu haben, wo dann irgendwas an Daten zu sehen ist, sondern eben mit Hilfe von Klängen Daten zu ermitteln. Und ich dachte, das könnte man ja auch auf Sehbehinderungen und eben dem Beispiel von Nystagmus ausprobieren.
Okay, ja, sehr spannend. Und wie willst du das nun umsetzen?
Genau, also an sich gibt es ja in der Medizin die Okleographie, da bekommen Menschen mit Nystagmus so eine Brille aufgesetzt und da drinnen sind dann so Infrarotkameras und die können dann die Amplitude messen, also wie stark der Ausschlag ist, die Frequenz, wie schnell das Zittern ist und auch in was für einem Muster. Es gibt ja verschiedene Formen, rechts, links, auf, ab oder auch kreisförmig. Diese Technik habe ich ja jetzt leider nicht zur Verfügung. Aber ich habe festgestellt, man kann den Nystagmus relativ einfach mit einer Handykamera oder einer anderen Kamera aufzeichnen. Also man kann einfach die Augenpartie filmen und dann dieses Zittern aufzeichnen. Und ich werde selbst so gesehen mit Hilfe von Lineal und Stoppuhr, ein bisschen altmodisch, dann einmal die Amplitude ermessen und auch einmal die Frequenz des Zitterns. Und das dann eben diese Daten, die ich ermittelt habe, in einen Graph umschreiben mit Hilfe von Excel. Und jetzt komme ich zu der sogenannten Sonification. Das ist einfach eine Form, die entwickelt wurde, um Daten in Klänge umzuwandeln. Und das bedeutet im Endeffekt, ich habe zum Beispiel die Daten, dass es eine Amplitude von 0,3 Millimeter ist und diesen Daten gebe ich jetzt einen Klang. Zum Beispiel die Frequenz 40 Hertz. Und das mache ich mit allen Daten. Ich gebe da ganz bestimmte Parameter, also für die Amplitude, die Frequenz beispielsweise, für den Proband. Jeder Proband bekommt dann eine eigene Tonhöhe und für die Frequenz nutze ich eben auch zum Beispiel die Lautstärke als Parameter. Also der Klang wird lauter, je schneller das Auge zittert. Und mit diesen Parametern, die ich dann auf die Daten umwandle, kann ich halt Klänge erzeugen.
Jetzt habe ich gleich gerade gedacht, schon als du gesagt hast, Amplitude und Frequenz, das sind ja zwei Begriffe, die man ja auch aus der Tontechnik kennt. Also das, eben bezog
Genau.
sich das ja auf das Visuelle, aber es ist ja auch in der Tontechnik, sind das ja gängige Begriffe. Und da kam mir der Gedanke, ob man nicht einfach die Frequenz zum Beispiel des Zitterns einfach in eine Tonfrequenz direkt übertragen kann.
Das würde gehen, genau, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, also dass man schaut eben, wie schnell ist das und diese Geschwindigkeit, was ich dann errechne mit der Stoppuhr, dass ich das dann gleich in Hertz umrechne, das wäre eine Möglichkeit. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht machen, weil ich es praktischer finde, einfach jetzt im Sinne von der Auswertung, nicht zu wissen, okay, bei 50 Hertz ist das jetzt eine Frequenz von, keine Ahnung, 10 Millisekunden und bei 60 Hertz von so und so viel, sondern ich finde es so als für eine Person, die das auswertet, leichter, weil es ja nicht unbedingt wichtig ist, wie schnell das ist, sondern nur, je schneller es ist, je stärker ist es und desto mehr schränkt das die Person auch ein. Deshalb eher mit der Lautstärke zu arbeiten. Aber da gibt es theoretisch alle Möglichkeiten. Also ich finde es einfach für die auswertende Person, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Mediziner und mache da jetzt so eine Messung, fände ich es halt als Mediziner leichter zu wissen, okay, je lauter der Ton ist, je schneller ist das Zittern. Weil es einfach sich so leicht erklärt, genauso wie man es zum Beispiel natürlich aber auch machen könnte, je höher der Ton ist, desto stärker ist das Zittern. Also da kommt es einfach drauf an, wo man da den Schwerpunkt setzt.
Okay, und wie stellst du dir das Ergebnis vor? Wird das dann ein Hörstück, ein Stück Hörkunst oder was soll daraus werden?
Genau, also für die Uni muss ich so gesehen ein Audiostück abgeben und ich habe vor, das einmal zu machen. Also ich möchte eine Studie ja durchführen mit Leuten, die mir diese Videos schicken und dann möchte ich dann einmal die Sounds, die ich dadurch generiert habe, nutzen und alle übereinander legen und so eben ein Gesamtbild des Nystagmus zu erzeugen. Das heißt, da wird es dann Ruhephasen geben, wo man vielleicht nichts hört und dann Stellen, wo vielleicht bei dem einen es mehr ausschlägt, bei dem anderen weniger. Das heißt, es wird viele Töne übereinander geben, die dann so ein gesamtes Stück ergeben. Und gegenübergesetzt möchte ich das Gleiche nochmal machen mit Leuten, die keinen Nystagmus haben, um einen Vergleichswert zu haben. Das heißt, es wird wahrscheinlich, also ich denke, das wird mein Ergebnis sein, ein sehr wildes Stück geben, mit vielen Änderungen in der Tonfolge und ein sehr ruhiges Stück, um eben auch nochmal den Unterschied wahrnehmen zu können.
Ja, finde ich gut. Und jetzt hättest du ja ganz gerne ein paar Leute, Probanden und Probandinnen, die da mitmachen. Und deswegen sprechen wir jetzt auch heute hier.
Genau. Also falls Leute das Interesse geweckt haben, es würde nicht darum gehen, irgendwie den Namen zu veröffentlichen oder das Gesicht zu zeigen. Es geht nur darum, die Augenpartie zu filmen. Und ich würde auch dieses Videomaterial nicht veröffentlichen, sondern nur die Daten, die ich dann daraus generiere, in Klang veröffentlichen. Das heißt, es wäre an sich alles total anonym. Und falls Leute Interesse haben, damit zu helfen, die Nystagmus haben oder auch nicht, würde ich mich freuen über eine E-Mail und dann würde ich nochmal alles detailliert beschreiben und eben auch, was man tun müsste dafür.
Also wenn jetzt blinde Menschen mitmachen wollen, hast du da irgendwie Hinweise oder Ratschläge, wie man das machen kann, um diese Augenpartie einzufangen? Also ich könnte jetzt zum Beispiel das Handy so vor mich halten, wie ich es auch für die Gesichtsentsperrung nutze. Aber ob jetzt meine Augenpartie dann da drauf zu sehen ist oder der Nystagmus, das kann ich nicht beurteilen.
Also es wäre schon ganz praktisch, eine zweite Person dabei zu haben, die einfach hilft, einfach die Kamera auszurichten. Es wäre auch gut, wenn es irgendwie ein Licht von vorne gibt, damit das Gesicht besser bestrahlt wird in irgendeiner Form, damit es einfach auf dem Videomaterial leichter zu erkennen ist. Ja, also ich würde dann schon raten, einfach eine Freundin, einen Freund, irgendwie eine Person im Umfeld zu bitten, das Video aufzunehmen. Und wenn dann irgendwie doch das ganze Gesicht drauf sein sollte, ist das nicht schlimm, dann würde ich nachträglich einfach das Videomaterial so bearbeiten, dass ich nur den Fokus auf die Augenpartie habe. Es ist aber gar nicht so schlimm, wenn man das ganze Gesicht sieht, weil man trotzdem das Zittern erkennen kann.
Ja, ich finde auf jeden Fall, dass das sehr spannend ist. Ich möchte mich da auch daran beteiligen, weil ich das einfach interessant finde, an so etwas teilzunehmen, was dann ja auch zu einem hörbaren Ergebnis führt, dass man, wo man dann sagen kann, ja, da habe ich mitgemacht.
Ja, würde ich mich sehr freuen.
Gut, ja, dann sag doch jetzt mal deine Kontaktdaten oder deine E-Mail-Adresse und wir können die dann ja auch nochmal in die Shownotes schreiben für Leute, die das jetzt nicht sich so schnell merken können.
Genau, also meine E-Mail-Adresse ist klein geschrieben alles. Anni, also Anni, dann Luft, wie die Luft, at icloud.com.
Okay, aniluft@icloud.com. Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zu deinem Studium. Wir hatten ja schon mal zwei Leute hier im Podcast von der Akademie Pop, die in Leipzig da studiert haben, die waren nun vollblind. Kannst du noch mal was darüber sagen, inwiefern du mit deiner Sehbehinderung da im Studium in Berlin jetzt klarkommst oder ob es da auch Anpassungen gibt?
Also genau, ich habe ja auch erst die Ausbildung gemacht an der Deutschen Pop zum Audiodesigner. Die war für mich relativ gut machbar, da einmal der Standort auch bereits schon Erfahrung hatte mit Leuten, die eine Seheinschränkung hatte und deshalb einfach auch schon Vorkenntnisse hatte. Zum anderen mir auch sehr viel Hilfe angeboten wurde im Hilfe mit Übungszeiten. Problematisch war bei mir, dass es genau so während der Hochphase von Corona auch war. Dementsprechend konnte ich dann nicht ganz so viele Einzelstunden haben. Das lag aber nicht an der Schule, sondern an der Situation generell. Bei dem Studium ist es jetzt schon sehr anders. Also man trifft sich nur einmal im Monat, ein Wochenende. Es ist berufsbegleitend und gar nicht zwingend in Berlin. Also es wechselt von Standort zu Standort. Der eine Prof, den ich habe, Wolfgang Gottlieb, arbeitet eng mit der Frankfurter Stiftung zusammen und der kennt sich auch sehr gut aus, wie man halt mit Sehbehinderten und Blinden Dinge machen muss, sage ich mal, oder wo halt Hilfen notwendig sind. Trotzdem ist es aber so, dass ich sehr viel Eigenarbeit leisten muss. Also ich sag mal so, wenn man das gewohnt ist, irgendwie überall Hilfestellungen zu kriegen, dann muss man sich da erstmal neu zurechtfinden. Man muss sich schon viel anpassen und auch anpassungsfähig sein. Aber die Materialien sind alle immer online, das ist gar kein Problem und ich habe auch eine Zeitverlängerung, die mir zusteht. Das heißt, in dem Sinne gibt es schon viel, was die deutsche Pop da auch tut, um zu integrieren.
Okay, ja, dann bis hier erstmal vielen Dank, Annika. Ich denke, wir werden uns spätestens dann wieder hören, wenn dein Audiostück fertig ist.
Ja,
Und dann
sehr
gibt es
gerne.
hier die zweite Episode zu dem Thema in diesem Podcast.
Ja, das würde mich sehr freuen.